Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Werden Sie beides managen letzten Endes? Also Berliner Zeitung und Frankfurter Rundschau?
Also Berliner Zeitung und Frankfurter Rundschau werden getrennte Chefredaktionen haben. Das hat Alfred Neven-Dumont auch ganz klar gesagt. Dass wir aber in dem Konzern zusammenarbeiten und dass wir das auch organisieren müssen, das ist klar. Da reden wir gerade über das vernünftige Konzept. Wie macht man das am besten so, dass die Redaktionen möglichst gut arbeiten können?
Das war Uwe Vorkötter im Mai 2009, noch Chef der Frankfurter Rundschau, aber bereits berufen zum Chefredakteur der Berliner Zeitung. Rund zwei Jahre später ist die Lage dramatischer. Die Frankfurter Rundschau steht vor massiven Entlassungen. Dazu gleich mehr. Außerdem Leichtathletik-WM, doch live bei ARD und ZDF. Das Twittern des Regierungssprechers und die Hauptstadtpresse und MMM, der Medienmagazin-Monatsrückblick. Und noch ein M im März.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kaffee.
Medien, Wirtschaft.
Irgendwie konnte man es ahnen, das Übernehmen der Medienseite der Berliner Zeitung in die Frankfurter Rundschau könnte erst der Anfang sein. Eine Redaktionsgemeinschaft wurde installiert. Ex-Chefredakteur der Frankfurter Rundschau und jetziger Chefredakteur der Berliner Zeitung Uwe Vorkötter vor einem Jahr im Medienmagazin am 20. Februar.
Wo können wir für beide Blätter mehr Qualität rausholen, als wenn wir getrennt als Standalone-Lösung marschieren? Das ist die Frage, vor der wir stehen. Die Eigenständigkeit und das Profil der jeweiligen Blätter, das werden wir dabei sichern, das können wir auch sichern. Es geht nicht darum, alles zusammenzumachen, sondern es geht darum, das zusammenzumachen, wo es nur um fachliche, um inhaltliche Qualität geht, wo Profil und Identität überhaupt nicht berührt sind.
Freitag gab es dann doch die Schlagzeilen. FR mit Berliner Mantel, massiver Stellenabbau bei der Frankfurter Rundschau. Frankfurter Rundschau verliert Stellen an die Berliner Zeitung. Am Telefon jetzt der Betriebsratsvorsitzende der Druck- und Verlagshaus Frankfurt Main GmbH, Marcel Bartis. Wie genau sieht der Berliner Mantel aus?
Das ist die Frage, die müssen wir noch klären, weil wir ja erst gestern im Grunde die groben Pläne erfahren haben. Aber die Aussage war im Prinzip die, dass der Mantelteil der Berliner Zeitung der Frankfurter Rundschau übergestülpt wird, sondern dass man im Prinzip dieses Redaktionsgemeinschaftskonzept erweitert, weiterführt. Es sollen ja knapp 23 neue Arbeitsplätze in Berlin entstehen, 15 Redakteure, 5 Grafiker und 3 Wissenschaftler, die gemeinsam mit Kollegen der Berliner Zeitung Mantelteile für beide Zeitungen produzieren. Also so ist es angekündigt. Wir haben natürlich das im Detail noch nicht besprechen können mit der Geschäftsführung, aber so war die Ansage.
Also das heißt, wenn man jetzt Abonnent beider Zeitungen wäre, rein theoretisch, hätte man vielleicht fast identische Produkte?
Ja, das ist ja teilweise heute schon so. Wenn Sie sich mal die Frankfurter Rundschau nehmen und neben die Berliner Zeitung legen und dann sehen, wie viele Berichte, Artikel im Prinzip gleich sind, vielleicht mal hier und da anders nuanciert oder anders kommentiert, dann werden Sie feststellen, dass diese Synergieeffekte jetzt schon im Grunde im Blatt zu finden sind. Und das Kalkül des Verlags ist natürlich, dass es einen Leser in Berlin-Kreuzberg vielleicht nicht interessiert, ob in Frankfurt-Bockenheim gerade der gleiche Artikel in der Frankfurter Rundschau steht.
Das ist zu vermuten, dass das so ist. Was ist daran schlimm?
Also die Redakteure werden natürlich sagen, schlimm ist daran, dass die journalistische Vielfalt verloren geht. Und dafür muss man ja auch Verständnis haben. Nur das Kalkül des Verlags ist es, dass die wenigen Doppelleser, die dann halt ihre Vielfalt verlieren, nicht sozusagen das aufwiegen, was man halt an Kostenersparnis durch solche Maßnahmen erzielen kann.
Glaubt man nun dem Verleger Alfred Neven-Dumont, dann gibt es keine Alternative dazu, weil die Frankfurter Rundschau macht Millionen Verluste und das nicht erst seit heute.
Es ist halt nicht von der Hand zu weisen, dass Herr Alfred Neven-Dumont bzw. die beiden beteiligten Konzerne, MDS ist der Mehrheitseigner, erhebliche Summen in die Frankfurter Rundschau gesteckt haben und natürlich auch selber in Probleme kommen, wenn sie das also weiterhin so stemmen. Das ist in der Belegschaft nicht angezweifelt worden. Die Frage ist natürlich, ob das Konzept ist, was sozusagen zu alter Kraft oder zu alten Profiten führen wird. Aber das sind im Prinzip auch aus der Not heraus getriebene Maßnahmen und ich bin auch ziemlich sicher, dass auch andere Verlage in den kommenden Jahren ähnliche Maßnahmen ergreifen werden und dass die journalistische Vielfalt im Zuge solcher Konzentrationsprozesse verloren gehen wird.
Sie sagten, es werden 23 neue Stellen so rund über den Daumen neu entstehen, aber es werden auch viele Stellen gestrichen. Haben Sie da eine Größenordnung?
Also die Größenordnung. Mit den neuen Stellen muss man ja immer vorsichtig sein. Also in der Redaktion sollen von 124 Stellen erst einmal 83 wegfallen. Zusätzlich auch die 28 Leiharbeitsredakteure. Und das sind also zusammen über 110 Stellen, also zwei Drittel aller Redakteure sind unmittelbar betroffen und gleichzeitig die einzigen, die verbleiben sollen, sind die etwa 41 Redakteure im Stadt- und Regionalbereich. Neu geschaffen werden, in Anführungszeichen, diese Stellen in Berlin, also die ja auch in Frankfurt hätten angesiedelt sein können. Und neu geschaffen werden 30 Stellen, also das digitale Online-Zentrum der MDS-Gruppe soll in Frankfurt angesiedelt sein. Und wenn man diese ganzen Geschichten saldiert, bleibt unterm Strich ein Verlust von etwa 44 Arbeitsplätzen übrig. Unser Problem als Betriebsrat und Gewerkschaft ist, dass man solche Umstrukturierungen ja vielleicht hätte vornehmen können, aber uns ist nicht einsichtig, dass dann sozusagen in anderen Gesellschaften, die tariffrei und erstmal ohne Betriebsrat starten, organisiert. Warum der Verlag das macht, ist klar. Ja, sie sparen Kosten, sie können, wenn sie diesen Weg so gehen, sich die günstigsten und besten Leute heraussuchen und haben unterm Strich halt die Kostenersparnis und das Kalkül ist, dass die Leser der beiden Zeitungen es schon nicht merken. Ja, und in der Regel werden sie es auch nicht merken, weil ein Leser der Berliner Zeitung wird in der Regel nicht auch gleichzeitig die Frankfurter Rundschau kaufen und umgekehrt.
Aber wäre es dann nicht ehrlicher, die Marke Frankfurter Rundschau zu Grabe zu tragen?
Wollen Sie das wirklich? Also ich möchte es nicht, weil unabhängig davon, wie jetzt die Verhandlungen laufen werden, die ja jetzt beginnen, bin ich natürlich als Betriebsratsvorsitzender schon daran interessiert, dass möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben. Ich meine, es geht auch um Jobs, um Existenzen. Also ich möchte diese Frage nicht mit Ja beantworten.
Was planen Sie jetzt? Wird es Proteste geben? Wird es Alternativvorschläge geben?
Wir haben als Gewerkschaft eine Forderung zur Altersteilzeit gestellt. Wir können im Prinzip jederzeit mit Aktion starten, aber wir wollen jetzt erst auch mal die Verhandlungen abwarten, die wir nächste Woche mit der Geschäftsführung beginnen. Mal sehen, ob es auch Spielräume gibt. Ich hoffe zumindest, dass nicht alles so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Ich möchte aber natürlich auch keine Beruhigungspillen an meine Kolleginnen und Kollegen verteilen. Wir müssen schauen, wo sind unsere Spielräume, was will der Arbeitgeber. Und wenn es nötig ist, müssen wir dann auch vielleicht verhandlungsbegleitend die ein oder andere Aktion durchführen.
Die Frankfurter Rundschau wird massiv Mitarbeitern kündigen und noch mehr journalistische Inhalte von der Berliner Zeitung und der Redaktionsgemeinschaft übernehmen. Die digitalen Inhalte werden in Frankfurt-Main neu organisiert. Am Telefon hörten wir dazu den Betriebsratsvorsitzenden der Druck- und Verlagshaus Frankfurt-Main GmbH, Marcel Bartis. Vielen Dank.
Bitteschön.
. 2011 wird in Südkorea doch live zu sehen sein, die Leichtathletik-Weltmeisterschaft bei ARD und ZDF. Die gemeinsame Sportrechteagentur der öffentlich-rechtlichen Sender, die Sport-A, habe eine entsprechende Vereinbarung mit der Agentur IEC getroffen, melden am Freitag übereinstimmend die Agenturen. Im Medienmagazin vor 5 Wochen schienen die Verhandlungen ja fast gescheitert, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Am Telefon jetzt der Ex-Handballer, Sportwissenschaftler und das Mitglied des IAAF Councils des Internationalen Leichtathletikverbandes, Professor Helmut Diegel. Ich grüße Sie.
Hallo.
Einigung in letzter Sekunde. Was war aus Ihrer Sicht eigentlich das Problem?
Naja, wie immer das Geld. Es ist natürlich so, dass eine Agentur, die Rechte für 4 Jahre erworben hat, möglichst schnell auch das, was sie investiert hat, nun zurückerhalten möchte. Das ist so etwas wie ein ökonomisches Naturgesetz. Und dass gleichzeitig die Fernsehsender versuchen, diese Rechte möglichst günstig einzukaufen, das ist auch ihr Auftrag. Und gerade für die Öffentlich-Rechtlichen ist es nun einmal auch ein besonderer Auftrag, dass sie gegenüber dem Steuerzahler rechenschaftspflichtig sind. Und beide Parteien waren sehr weit auseinander. Das lag an den Preisen, die früher für die Leichtathletik bezahlt wurden. Es lag auch an der speziellen Situation des deutschen Fernsehmarktes und es lag natürlich auch dann an den Erwartungen von IEC, die erwartet hatten, dass sie möglichst an die alten Preise anschließen können.
Aber Sie sagten, das ist das, was die Sportrechteagentur wieder reinholen will, weil sie es sozusagen selbst bezahlt hat. Wie entstehen denn so eine Preise? Nimmt man tatsächlich dann eine alte Leichtathletik-Weltmeisterschaft und sagt, und jetzt kommt noch der Kostenfaktor X, die Inflation dazu und dann können wir das nehmen? Oder ist das nicht Angebot und Nachfrage letzten Endes?
Naja, dies mit dem Angebot und der Nachfrage ist bei den olympischen Sportarten schon etwas anderes als beispielsweise beim Fußball oder bei dem Boxen oder vielleicht auch noch bei der Formel 1. Das sind drei Sportarten, die unter dem Aspekt des Angebots und der Nachfrage etwas gesondert zu beurteilen sind. Für diese Rechteagentur, die von dem Weltleichtathletikverband die Rechte erworben hat, da war zunächst einmal der Bezugspreis der Preis, der in den vergangenen 4 Jahren für dieselben Rechte bezahlt wurde.
Können Sie da vielleicht mal eine Größenordnung nennen, damit wir als Gebührenzahler wissen, um wie viel Geld es eigentlich geht?
Ja, die Zahlen sind ja weitestgehend bekannt. Die IAF hatte ja nun über Jahrzehnte eine Kooperation mit der EBU, der European Broadcasting Union. Und die EBU hat stellvertretend auch für ARD und ZDF diese Rechte erworben. Sie hatte dabei in der Vergangenheit auch immer 4-Jahres-Verträge mit dem Weltleichtathletikverband abgeschlossen. Und die Verträge, die dabei getätigt wurden, die lagen in einer Größenordnung für 4 Jahre zwischen 80 und 120.000 US-Dollar. Und diese Verträge, daran hat sich nun IEC angeschlossen und hat auch eine entsprechende Orientierung vorgenommen. Und das hat sich sehr schnell als nicht realistisch herausgestellt. Hier hatte sich der Markt innerhalb Europas, insbesondere bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, in den vergangenen Jahren ganz wesentlich geändert. Man muss natürlich auch sehen, dass sich Europa generell geändert hat. Denn früher, da waren die Ostblockstaaten wohl Mitglied der EBU, aber ihre Fernsehrechte wurden überwiegend finanziert von den großen 5 westlichen europäischen Nationen. Das heißt, Deutschland, England, Frankreich, Italien und Spanien, sie haben immer relativ viel bezahlt in den sogenannten EBU-IAF-Verträgen im Vergleich zu Ländern wie beispielsweise Polen. Nun ist durch den Fall der Mauer eine völlig neue Situation entstanden. Man kann nun auch ökonomische Entwicklungen beobachten, die natürlich dazu geführt haben, dass man sagt, warum soll Deutschland auch zukünftig noch die anderen Mitglieder innerhalb der EU in Bezug auf den Erwerb von Fernsehrechten subventionieren. Und gerade durch diese neue Entwicklung war es ausgesprochen schwierig, einen Marktpreis für die Leichtathletik zu definieren. Es kommt noch hinzu, dass in Deutschland wir eine spezielle Situation haben. Wir haben für die meisten der olympischen Sportarten nur ARD und ZDF als potenzielle Partner. Daneben kann auch Eurosport eine gewisse Rolle spielen, aber die privaten Sender haben bislang kein Interesse am Erwerb von Rechten der olympischen Sportarten artikuliert.
Weil sie nicht zu refinanzieren sind oder weswegen?
Also das ist eine Frage der Refinanzierung möglicherweise, aber es ist aber auch eine Frage der Erfahrung und des Könnens. Sie verfügen auch nicht über ihre Teams, die eine vergleichbare Qualität aufweisen, wie dies bei ARD und ZDF der Fall ist. ARD und ZDF hat in gewissem Sinne für viele olympische Sportarten ein Monopol in Deutschland. Das ist auch in Ordnung, denn es ist ja öffentlich-rechtliches Fernsehen und das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat ja auch einen entsprechenden Auftrag. Und vor diesem Hintergrund war es eigentlich naheliegend, dass wir bemüht waren, in der Fortsetzung des EBU-Vertrages auch wiederum mit ARD und ZDF zu kooperieren, denn sie hatten in der Vergangenheit gezeigt, dass sie äußerst kompetent Leichtathletik übertragen können und sie hatten vor allem in Berlin die beste Übertragung überhaupt bislang gewährleistet bei der Weltmeisterschaft im Jahr 2009. Und dort hat ARD und ZDF sehr viel investiert und vor dem Hintergrund dieser Investition ist es durchaus erwartbar gewesen, dass ARD und ZDF auch zukünftig Interesse an der Übertragung von Leichtathletik hat.
Und das hatten Sie ja auch bekundet, also daran bestand wohl nie Zweifel. Aber wie Sie sagten eingangs, es ging um das liebe Geld. Können Sie denn die Summen zum Beispiel bestätigen, die die deutsche Presseagentur am Freitag verbreitet hat, dass der Rechtepreis schätzungsweise bei 3 bis 4 Millionen liegt?
Also wir haben Vertraulichkeit vereinbart und an diese Vertraulichkeit möchte ich mich halten. Es ist ja nun eine Situation entstanden, dass wir bis zum Schluss sehr schwierige Verhandlungen miteinander geführt haben und wir waren auf eine schnelle Lösung angewiesen, denn ARD und ZDF muss ja auch die entsprechenden Vorbereitungszeiten haben, wenn sie diese Weltmeisterschaft qualitativ anspruchsvoll übertragen möchten. Und vor diesem Hintergrund kam es dann zu einem Kompromiss, der ist für beide Seiten nicht ganz einfach gewesen, aber ich denke, er trägt und er hat vor allem einen Vorteil. Die Leistung der deutschen Athletinnen und Athleten, sie werden im deutschen Fernsehen zu sehen sein, wenn sie gegen die Besten der Welt in Korea antreten. Und das war vor allem unser Ziel, das war aber auch das Ziel von ARD und ZDF. Insofern hatten wir beide eine Verpflichtung gegenüber den deutschen Athletinnen und Athletinnen. Und dass wir nun dieser Verpflichtung nachkommen konnten, das finden wir sinnvoll und das ist auch ein tragfähiger Kompromiss. Der Vertrag ist zunächst auf diese Weltmeisterschaften von Daegu beschränkt. Wir werden also neu zu verhandeln haben, wenn die Weltmeisterschaft im Jahr 2013 in Moskau stattfinden werden.
Ich habe Sie eingangs vorgestellt als ehemaligen Leistungssportler, aber auch als Sportwissenschaftler. Sie forschen auch über den Hochleistungssport. Es gibt ja nun regelmäßig wechselseitig Vorwürfe über den Preiskampf, wer da wen hochzieht und andere Fernsehstationen sagen dann auch immer wieder, ARD und ZDF würden die Preise verderben. Wenn Sie es jetzt mal so rückblickend einschätzen. Die letzten 40 Jahre, es wurde ja immer teurer. Wird es 2013, Sie erwähnten das Beispiel eben, ein ähnliches Tauziehen geben?
Also ich hoffe, dass vernünftige Einigungen zukünftig möglich sein werden. Aber es ist schon zu vermuten, dass auch bei den Verhandlungen für 2013 ähnliche Probleme auftauchen werden, wie wir sie bei diesen Verhandlungen gehabt haben. Aber für die Weltleichtathletik und für die Leichtathletik generell muss gesagt werden, dass die Leichtathletik anders wie beispielsweise der Fußball in den vergangenen Jahren nicht darauf gedrängt hat, nun ständig höhere Preise zu erzielen, denn es gab durchaus im Einvernehmen mit der EBU bereits in den vergangenen 8 Jahren entsprechende Reaktionen, dass wir auf weitere Einnahmen zugunsten des zu hohen Preises, der für die EBU entstanden ist, verzichtet haben. Aber Sie müssen sehen, dass Einnahmenverluste in Größenordnung von 20% für alle Beteiligten erhebliche Probleme aufwerfen. Das ist auch für die IAF der Fall. Denn sie hat nun Weltmeisterschaften mit hoher Qualität als Produkt zu offerieren. Hierzu sind die Athleten aus 210 Ländern an einen Ort für 9 Tage zu bringen. Wir loben Preisgelder aus, die natürlich auch solche Weltmeisterschaften attraktiv machen. Und gerade das Preisgeld ist ein Garant, dass die besten Athleten wie Usain Bolt oder Asafa Powell oder Tyson Gay dann auch wirklich bei den Weltmeisterschaften antreten. Und all dies kostet natürlich Geld. Und wenn man da Einnahmeneinbrüche von bis zu 20% von einem Jahr auf das andere aufzuweisen hat, dann führt es zu erheblichen Budgetproblemen. Das wäre in jedem Wirtschaftsunternehmen so, das ist auch bei den Medien so und das ist auch bei Sportorganisationen der Fall. Deswegen ist man natürlich bemüht, seine Einnahmen möglichst auf jenem Niveau zu halten, das man in der Vergangenheit hat erreichen können. Das ist heute bei vielen Sportverbänden nicht mehr der Fall. Es wird in den nächsten Jahren eine Konsolidierung eintreten. Es werden keine großen Wachstumsraten mehr zu erzielen sein. Ich denke, dass die meisten sich damit zu begnügen haben, dass sie das einmal erreichte Niveau möglichst auf Dauer halten können. Bereits dies wäre ein großer Erfolg. Doch das setzt natürlich auch ein gewisses Umdenken bei allen Beteiligten voraus. Hier bezogen auf die aktuellen Verhandlungen, da war die Kluft in der Tat zu groß. Denn das, was dabei nun der Leichtathletik zugemutet wurde, das ist in vergleichbarer Weise so keiner anderen Sportart bislang zugemutet worden.
Zum Abschluss des Gesprächs noch eine Frage, weil ich weiß, dass Sie vor kurzem in Tokio waren und dass es da auch darum ging, inwieweit man in Japan Sportveranstaltungen abhalten kann. Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?
Nun, ich war ja während dieses Erdbebens in Tokio und während der ersten 4 Tage des Unglücks in dem Kernkraftwerk und konnte damit vor Ort die Situation in Tokio beobachten, insbesondere das Verhalten der Japaner, wie sie selbst betroffen von einem derartigen Ereignis mit solch einer Katastrophe umgehen. Und als ich dann in Deutschland angekommen bin, da war ich in der Tat überrascht. Denn die Angst war in Deutschland sehr viel größer als in Japan, obwohl Deutschland von diesem Unglück nur indirekt betroffen war. Jodtabletten werden gekauft und wurden gekauft und die deutsche Bevölkerung wurde in einer Situation hineingesteuert, wer immer auch hier verantwortlich war, sowohl von den Medien als auch von der Politik, der muss sich die Frage schon stellen, was wollte man eigentlich mit einer derartigen Beeinflussung der Bevölkerung erreichen? Denn wenn Geigerzähler ausverkauft sind und Jodtabletten ausverkauft sind, obgleich vor Ort gar keine Problematik vorliegt, dann ist hier schon eine Situation entstanden, die aus der Sicht der Japaner, aber auch aus der Sicht vieler Ausländer völlig unverständlich ist. Ich habe eben nochmal mit japanischen Freunden mich getroffen, die aus Tokio hierher gekommen sind nach Europa und sie sind nach wie vor irritiert über das Verhalten von uns Deutschen. Unsere Botschaft hat Tokio verlassen und ist in Osaka. Unsere Auslandskorrespondenten kommentieren von Dächern in Osaka, gehen mit ihren Kameras gar nicht mehr vor Ort, um dort vor Ort dann ihre Aufnahmen selbst zu machen. Sie sind überwiegend auf Filmmaterial von CNN, Al Jazeera oder von japanischen Sendern angewiesen. Das ist schon eine eigenartige Reaktion einer großen Nation, bezogen auf ein derartiges Unglück. Ich kann nur sagen, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Im Moment kann man in Tokio nach wie vor ohne Gefahr leben und selbst die Meisterschaften hätten dort, wenn man jetzt das Gefahrenmoment betrachtet, hätten dort ausgerichtet werden können, die geplant waren für Tokio Ende März. In allen anderen Orten ist es ohnehin ohne Risiko, in Osaka oder in Kobe, da wären jederzeit internationale Sportevents möglich. Aber man muss natürlich nun akzeptieren, dass die Weltsportorganisationen in dieser Hinsicht übervorsichtig sein werden und vor allem an die Athleten denken, denn wenn sie vergleichbare Angst haben, wie das nun bei der deutschen Bevölkerung der Fall ist, dann hat es keinen Sinn, dass man Veranstaltungen nun weiterführt oder sie dort fest einplant, wenn die Athleten dann selbst vermutlich nicht einmal teilnehmen werden. Das ist die aktuelle Situation. Das wird sich sicher in den nächsten Wochen und Monaten beruhigen. Und dann hoffe ich, dass wir solidarisch mit den Japanern sind in der Weltsportgemeinde und Ihnen auch dadurch unseren Dank zollen, dass Sie wieder internationale Ereignisse ausrichten können.
Meint Professor Helmut Diegel. Er ist Ex-Handballer, Sportwissenschaftler und Mitglied des IAAF Councils, des Internationalen Leichtathletikverbandes. Vielen Dank für diese Hintergrundinformationen.
Bitteschön.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wenn er da twittern will, das ist ja alles gut und schön, aber die Frage ist, ob dann sozusagen der Rest Ihres Amtes, ich meine, das geht ja bis hin dazu, wozu braucht man dann noch CVDs, wenn Herr Seibert die Termine twittert?
Sie wollen doch in Wahrheit wissen, Herr Wonka, ob es eine Benachteiligung ist, dass eine Information möglicherweise statt über den CVD-Verteiler bei Twitter herausgegangen ist.
Nein, diese ob es Termine nur über Twitter gibt bei Ihnen? Oder ob das ein ergänzendes Angebot ist?
Das ist ein ergänzendes Angebot und die Information an sich war auch auf Anfrage im Bundespresseamt schon vorher erhältlich. Aber wir haben dann, weil es eine tagesaktuelle Berichterstattung gab, auch noch diesen Weg gewählt.
Es ging um eine Terminankündigung, eine Reise von Angela Merkel, unserer Bundeskanzlerin, in die USA. Und das war zu hören eben der Berlin-Korri, der Leipziger Volkszeitung Dieter Wonka und der stellvertretende Regierungssprecher Christoph Stegmanns bei der Regierungspressekonferenz vom 25. März. Inzwischen hat sich dieser Dialog auch mit einigen anderen Journalistenkollegen der Hauptstadtpresse im Netz zu einem Dauerdiskussionsthema entwickelt, bei dem die Journalisten nicht besonders gut wegkommen, bei denen man merkt, dass Sie mit dem Kurznachrichtenmedium unter twitter.com irgendwie fremdeln. Aber warum eigentlich? Wie Sie wissen, gehe ich gerne zur Quelle und daher traf ich mich mit Dieter Wonka in seinem Berliner Büro.
Unser Büro nutzt Twitter. Eine Kollegin, die das mit Herzenswärme und mit Lust macht, ist ständig am Computer und ich muss sagen, gelegentlich gucke ich selber beim Regierungssprecher nach, aber ich finde das auch modern, wenn jemand auch meint, er müsste noch moderner wirken, indem er offensiv sich als Twitterer outet, ist mir das recht, wenn er seiner anderen Pflicht, nämlich als Regierungssprecher auch mündlich und schriftlich auf Fragen Auskunft zu geben, dann kann er gern twittern, auf Teufel komm raus und alles Mögliche mitteilen. Bedenken habe ich nur, wenn Twitter als einzige Bezugsquelle für offizielle Daten, Termine und offizielle Kanzlerrunden benutzt wird.
Sie sagen modern. Sie haben in der Pressekonferenz selbst gesprochen davon, wenn er jung und tough sei, soll er das ruhig machen. Aber meinen Sie, dass das nur etwas ist, was in dem Sinne vielleicht sogar nur modernistisch ist, gar nicht tatsächlich ein Informationskanal, um Menschen zu erreichen, die man sonst nicht erreicht?
Ob man damit Menschen erreicht, die ich nicht erreiche, wenn ich schreibe, oder die andere nicht erreichen, wenn sie senden, kann ich schlecht beurteilen. Ich halte es für möglich, dass darüber hinaus eine Fangemeinde mit Twitter glaubt, es sei wichtig, wenn Abgeordnete und Minister mitteilen, hurra, meine Abgeordnetengruppe reist wieder zurück nach Gelnhausen, das Wochenende ist nah. Wenn wir ehrlich sind und wenn man gelegentlich in die Twitterei der Abgeordneten und Minister reinguckt, dann beschränken sich die Hinweise zu 99% genau auf diese Mitteilungen. Und das, finde ich, ist vom Nutzwertgehalt für mich als Journalist zur Beurteilung und Beobachtung geringwertig.
Nun kann man ja Filter einschalten, indem man nur denen die Aufmerksamkeit schenkt, die auch tatsächlich immer was Gehaltvolles twittern. Insofern ist das vergleichbar ähnlich mit dem Telefon. Ich rufe eben die Leute nicht an, die geschwätzig sind.
Na, deswegen haben wir bei uns im Büro auch eine Kollegin, die bei Twitter immer auf Draht ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt durch Telefone, E-Mails und SMS eine derartigen Flut an Informationen, die dann schon eine Arbeitsaufteilung auch als sinnvoll erscheinen lassen. Und da es zum Glück eine Kollegin gibt, die twittert für ihr Leben gern, haben wir gesagt, sie soll das beobachten und die hält in unserem Redaktionsbüro den Rest der Mannschaft auf dem Laufenden, sodass wir uns dann gezielt einklicken können, wenn es mal was gibt.
Was halten Sie denn von der These des stellvertretenden Regierungssprechers Christoph Stegmanns, der in der Pressekonferenz selbst gesagt hat, in Wahrheit geht es Ihnen doch darum, dass Informationen an den Hauptstadtjournalisten vorbeigehen. Kann das sein, dass Sie auch so ein bisschen das Gefühl haben, Exklusivität geht verloren oder es steht schneller im Internet, als die Agenturen arbeiten können?
Das kann sein. Ich glaube auch, dass das für manche Kollegen vielleicht ein bisschen misslich ist, vor allem wenn sie eher sich als Sesselredakteure betätigen und nicht, sagen sowieso, die Witterung aufnehmen. Wie gesagt, für mich ist der einzige Punkt, wo ich Bedenken habe, wenn sich offizielle Termine, offizielle Mitteilungen nur auf Twitter beziehen, da kann ich nur sagen, so wie gestern gab es ja den Fall, dass ein gefakter Hans-Peter Friedrich in der Unionsfraktion eine Twitter-Meldung losschickte und die Familienministerin Schröder den per Twitter auch begrüßte, bis sich dann über die Unionspressestelle rausstellte, das war ein Fake. Und genau vor diesen Dingen, auch in der Hektik des Alltags, genau nochmal dreimal nachzufragen, ist das okay, ist das nicht okay, ist das korrekt, ist das seriös, wie es insbesondere Nachrichtenagenturen machen müssen. Da habe ich ein gewisses Verständnis dafür, dass man sagt, der Seibert soll alle Termine twittern, Hauptsache er gibt sie auch sonst auf dem klassischen Weg, den ich nicht überprüfen muss, weil er 100% sicher ist, an die entsprechenden Agenturen und Kollegen raus.
Als Angela Merkel anfing mit ihrem Videopodcast, gab es die Diskussion, ob sie damit nicht die Öffentlichkeit an den Journalisten vorbei mit ihrer, ich sag's mal in Anführungszeichen, PR steuere. Vermuten Sie das möglicherweise jetzt auch, dass hier ein Informationskanal geöffnet wird, über den Journalisten keine Kontrolle mehr haben?
Ja, das ist ein politisches Bedenken, was ich teile. Das ist ganz allgemein. Politiker haben immer mehr Schiss davor, sich in Pressekonferenzen aufs Glatteis zu begeben. Und sie versuchen, ihre eigenen Spielregeln zu setzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei manchen Politikern deshalb auch das Twittern jetzt als besonders moderne Kommunikationsform gelobt wird, weil man dadurch den journalistischen Filter ausschalten kann. Und Hauptstadtpresse ist ja mittlerweile ein Schimpfwort geworden, was alle Politiker zu verbinden scheint, wenn sie schlecht rüberkommen. Gut, wenn Politiker meinen, sie könnten uns damit ausschalten, okay, das ist ein sportlicher Versuch, wir werden es ihnen nicht durchgehen lassen. Und wer der Bessere ist, setzt sich mit seinen Informationen vielleicht auch, so hoffe ich, immer noch durch, ob mit oder ohne Twitter.
Aber ist da die Bundespressekonferenz als, ich sag mal, geschlossener Verein dafür geeignet, in einer Zeit, wo eben tatsächlich offene Kanäle entstehen, noch die harte Nachfrage zu ermöglichen? Muss man nicht in der Tat so eine Überlegung, die weit zurückreicht in die 50er Jahre, mal überprüfen?
Natürlich. Ich bin seit Jahrzehnten in unserem Taubenzüchterverein der Hauptstadtpresse. Da geht es auch nicht anders zu als beim Schafkopf oder beim Skatverein. Das räume ich schon ein. Und es hat viele Nachteile und die meisten gehen ja gar nicht mehr hin, die Mitglied in der Bundespressekonferenz sind. Aber trotzdem, ich sag, wenn es eng wird, und das hat man in besonderen Krisensituationen gemerkt, wenn Politiker zu uns in die Bundespressekonferenz kommen, können sie erst wieder weg, wenn sie alle auf alle Fragen entweder geantwortet haben oder wenn sie ihr Scheitern eingeräumt haben, journalistisch zu protokollieren. Alle anderen Termine, ob getwittert wird oder ob man selber eine Pressekonferenz veranstaltet, wird dann beendet, und zwar nach Wunsch der Politiker, wenn sie merken, jetzt geht's ans Eingemachte, jetzt tue ich mir selber weh. Und das ist ein entscheidender Vorteil. Deswegen verteidige ich unseren Bundespressekonferenz-Taubenzüchterverein immer, weil wir da immer noch die letzte Frage haben.
Nur 5 Fußminuten entfernt hat Regierungssprecher und Ex-ZDF-Anchor Steffen Seibert sein Büro. Ihn fragte ich ebenso ganz altmodisch von Angesicht zu Angesicht, was er denn gedacht hatte, als im 15 Minuten der Regierungspressekonferenz nur für Twitter Verwendung fanden. Fast einen Monat nach der Einrichtung von REC-Sprecher, so sein Twitter-Name eben bei Twitter.
Erstmal habe ich gedacht, schade, dass du an dem Tag nicht in der Bundespressekonferenz warst. Das hätte ich doch gerne selber alles beantwortet. Aber Kollege Stegmanns hat das super gemacht. Naja, ich kann verstehen. Also ich habe mich gewundert, weil wir hatten natürlich ordnungsgemäß eine Presseerklärung darüber, dass ich twittere, rausgegeben auf dem ganz konventionellen Weg. Also dachte ich, die Journalisten wussten das. Und viele hatten mich auch schon wissen lassen, dass sie es wussten und dass sie folgen und so weiter. Nun war es offensichtlich ein Freitag, an dem, keine Ahnung, waren die sonst nichts los. Jedenfalls plötzlich gab es eine viertelstündige Diskussion, die mich dann schon gewundert hat. Aber ich will mal sagen, ich twittere ja nicht gegen die Hauptstadtjournalisten. Das ist ja überhaupt nicht mein Anliegen. Ich habe mit denen ein gutes Verhältnis und das möchte ich auch noch lange haben. Das ist für einen Regierungssprecher ganz wichtig. Ich habe nur einen zusätzlichen Kommunikationskanal eröffnet und da bin ich bei Gott auch nicht der große Pionier, sondern ich glaube, das tun nahezu alle anderen Regierungszentralen in Europa auch. Also nun tun wir es auch.
Aber als Sie noch Journalist waren und Sie haben die Einführung des Videopodcasts der Bundeskanzlerin auch miterlebt aus der Distanz, haben Sie sicherlich auch die Diskussion mitbekommen, dass Journalisten kritisiert haben, nun macht die Kanzlerin an den Journalisten vorbei PR. Nun gibt es auch den Vorwurf, dass wenn man über Twitter oder andere offizielle Kanäle an den Journalisten vorbei Informationen lanciert, erstens, dass man sozusagen die Exklusivität aushebelt und zweitens, dass man auch die journalistische Kontrolle damit umgeht. Was sagen Sie dazu?
Also, mal der Reihe nach. Erstens, wenn Sie das Kanzlerinnen-Podcast ansprechen oder den Podcast, ich weiß bis heute nicht, wie das wirklich heißt. Wenn die Kanzlerin irgendwo eine Rede hält, lanciert sie auch ihre Meinung. Und Journalisten können das aufgreifen, sie können aber auch das aufgreifen, was in einem Podcast gesagt wird. Und regelmäßig an Samstagen und Sonntagen höre ich in Radio- und Fernsehsendern, wie auf den Podcast der Kanzlerin Bezug genommen wird. Das heißt, Journalisten wissen, wo sie eine Aussage der Kanzlerin finden und dann transportieren sie auf ihren Wegen. vielleicht muss man sich dran gewöhnen, aber das ist nicht erst seit heute, dass weniges wirklich exklusiv ist. Ich habe mich immer bisher darum bemüht, in diesen 4 Wochen, die ich überhaupt erst twittere, dass ich nichts Wesentliches twittere, bevor es in irgendeiner konventionellen Form auch Journalisten mitgeteilt worden ist. Also ich twittere gleichzeitig mit der konventionellen Presseerklärung zu dem, was die Kanzlerin im Telefongespräch mit Japans Premierminister besprochen hat, beispielsweise. Ich twittere das nicht vorher. Also hier muss sich überhaupt niemand beschweren, von Informationen ausgeschlossen zu sein. Das ist nicht meine Absicht und das geschieht auch de facto nicht. Was geschieht, ist, dass ich mit dem Twittern offensichtlich inzwischen, keine Ahnung, 17.500 Leute erreiche, die nicht alle Journalisten sind und die nicht alle den ganzen Tag Presseerklärungen lesen und die vielleicht auf diese Weise einen Eindruck bekommen, was macht die Bundesregierung so, was sind ihre Initiativen, wie ist die Spannbreite ihrer täglichen Arbeit von Telefonat mit Premierminister Naoto Kan bis zu, ein neues Jugendschutzgesetz. Das ist eine Möglichkeit, Bürger zu erreichen. Und warum sollen Bürger die nicht nutzen?
Das ist ja auch gar nicht der Punkt. Aber ich kenne die Diskussion, als Obama ins Weiße Haus einzog und die ganzen privilegierten Journalisten, die sozusagen exklusiven Zugang zu ihm hatten, natürlich mit einmal auf dem Trockenen saßen, weil er alles bereits per E-Mail aus seinem Wahlkampfverteiler popularisiert hat. Und plötzlich gab es so etwas wie, der schließt uns aus, der trocknet uns aus. Es war der Verdacht, dass hier tatsächlich PR gewinnt gegenüber dem Journalismus.
Und wo genau sehen Sie PR in meinem Twittern, wenn ich das zurückfragen darf?
Sie sind doch jetzt in der Funktion, Regierungspolitik zu vermitteln, als Kommunikation, als informieren.
Und zu alledem, was ich da twittere, kann man mich 3-mal die Woche in der Regierungspressekonferenz befragen, solange man nur möchte. Geschieht ja auch regelmäßig. Man kann anrufen. Ich habe jeden Tag, ich weiß es nicht, sicherlich 2 Dutzend Journalisten, die sich bei mir telefonisch oder per SMS melden. Man kann nachfragen. Ich gehe in Hintergrundkreise von Journalisten. Ich war gestern in einem. Ich habe gleich nach Ihnen kommt ein Journalist hierher und wir reden miteinander. Also da ist doch überhaupt kein Problem. Ich kann das Problem nicht sehen.
Der Auslöser war, glaube ich, die USA-Reise von...
Ja, die stand aber auch schon in 2, wenn ich dann die USA-Reise...
Also Spiegel Online hatte darüber berichtet.
Und die Rheinische Post. Ja, genau, weil das Journalisten waren, die mich gefragt hatten, gibt es denn da eine Reise, weil der Obama doch nach Deutschland kommt und was ist denn mit Obama und Merkel, treffen die sich denn mal wieder? Habe ich gesagt, ja, es gibt die Planung für eine solche Reise und die wird irgendwann in diesem Zeitraum, deswegen hat sie ja auch keinen konkreten Termin, wird sie stattfinden. So, ich kann das Problem, also ich hoffe auch, dass die Hauptstadtjournalisten, ich glaube, die allermeisten Hauptstadtjournalisten sehen es auch nicht problematisch. Aber wenn die, die es problematisch sehen, mögen beruhigt sein. Es entgeht ihnen nichts. Und ich greife nur noch mal auf, was Sie vorhin gesagt haben, PR. Also wenn ich PR machen will, hindert mich auch keiner daran, das als Presseerklärung übers Fax laufen zu lassen, um mal was besonders Altmodisches zu nennen. Ich will gar keine PR machen. Ich will Regierungspolitik vermitteln und erklären. Nun ist Twitter wirklich kein großes Erklärmedium bei 140 Zeichen. Das wissen wir auch. Twitter kann immer nur ziemlich an der Oberfläche surfen. Und dann kann man in einem Link zu mehr verweisen. Trotzdem kann man es doch nutzen. Und ich finde es auch nicht illegitim, wenn man auch andere Menschen als Journalisten erreichen möchte.
Das ist der interessante, wirkliche neue Aspekt, wie ich finde. Sie haben zum Beispiel die Arbeitslosenzahlen von März 2011 getwittert. Und da gab es sofort ein Feedback, da sagte jemand, ja, das ist ja sowieso in dieser Frühjahrssaison immer so, dass weil es bestimmte Ursachen dafür gibt, dass am Anfang des Jahres die Arbeitslosigkeit ein bisschen fällt dann im Laufe der Zeit. Da sagten sie, ja, aber deswegen haben sie ja die Vorjahrszahlen auch mitgetwittert. Warum muss denn jetzt ein Bürger, der mit Ihnen Kontakt hält, auf diesen doch sehr exklusiven Wege, dann noch die Leipziger Volkszeitung lesen. Muss er doch gar nicht mehr, um seine Fragen zu klären.
Nein. Also die geschätzte Leipziger Volkszeitung, für die der wirklich geschätzte Kollege Dieter Wonka schreibt, die liest man doch nicht, weil man aus dieser Zeitung die Zahlen der Arbeitslosigkeit nimmt. Man liest doch heutzutage eine Qualitätstageszeitung, weil man das mehr an Erklärung, an Einordnung, an Kommentar, an Reportage haben will. Für die puren Zahlen braucht kein Mensch heute noch eine Zeitung zu lesen. Die hat er im Zweifelsfall übers Internet, übers Radio oder über die Fernsehnachrichten schon mitbekommen. Zeitungen müssen doch heute einen Mehrwert bieten. Und die wichtigen Regionalzeitungen, die bieten diesen Mehrwert im Übrigen noch über die regionale Nähe zu ihren Leuten. Das ist doch alles mit Twitter gar nicht zu vereinbaren. Also, nochmal. Erstens mal weiß ich bei Twitter überhaupt nicht, mit wem ich in Kontakt stehe. Ich weiß gar nicht, ob das Bürger oder Journalisten sind, weil die sich alle lustige Namen geben und ich keine Ahnung habe, wer dahinter steckt. Zweitens stelle ich bei Twitter auch fest, dass es, also wenn man seine Retweets liest, da legt man schon manchmal ganz schön die Ohren an, wie da der Ton ist. Und als was ich mich da schon alles habe beschimpfen lassen müssen, da habe ich mir von vornherein eine dicke Haut zugelegt, weil was soll's. Ich gehe immer davon aus, dass wenn man 17.000 Follower hat, dass 300 zu verbalem Radikalismus neigen und 17.200 lesen es einfach und interessieren sich dafür. Das ist halt so. Das ist im Internet generell so.
Das ist in der Gesellschaft so.
Ja, aber das Internet bringt es natürlich auch durch die Anonymität stark hervor. Es ist für die Leute schwieriger, sich vor mich hinzustellen und mir sowas zu sagen. Auch den Ton bis hin zu, man müsste sie vielleicht auf dem Alexanderplatz mal an den Füßen aufhängen. Da wird die Anonymität des Internets, öffnet natürlich Tür und Tor. Also ich will das jetzt gar nicht beklagen. Das muss jeder wissen, der im Internet unterwegs ist. Lesen Sie die Forumsbeiträge unter irgendwelchen Artikeln bei Spiegel Online. Da wird Ihnen manchmal auch Angst und Bange, was da für ein Ton herrscht. Das ist das Internet und das ist zum Teil auch Twitter. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde, es ist eine Möglichkeit, Menschen, Journalisten oder auch anderen Menschen, die vielleicht nicht den ganzen Tag Nachrichten verfolgen, einen direkten Weg zu finden, um ihnen zu sagen, die Kanzlerin hat gerade mit der Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi über Demokratie in Myanmar telefoniert. Und wenn Sie das dann mehr interessiert, dann manchmal gibt es einen Link dazu, manchmal suchen Sie sich dann dazu weitere Informationen woanders. Sie merken jedenfalls, und das finde ich ist nicht PR, sondern das ist eine Information, wenn auch eine sehr verknappte, die Bundesregierung hat auch mit diesem Thema heute zu tun gehabt.
Halten Sie angesichts der aufbrechenden Informationskanäle die Bundespressekonferenz nach wie vor für ein legitimes Mittel des Journalismus?
Ja.
Dieser exklusive Club, wo nicht alle Journalisten zugelassen sind?
Sie haben es mit der Exklusivität.
Also ich nicht. Journalisten, die Exklusivität als ihr Geschäftsmodell haben, schon.
Naja, also die Möglichkeiten, sich bei der Bundespressekonferenz registrieren zu lassen, sind dieses Jahr offen, die Kriterien. Ich finde die Bundespressekonferenz eine wunderbare Einrichtung. Ganz im Ernst. Ich finde, es ist eine große demokratische Einrichtung. Es gibt viele Länder, auch demokratische Länder, die so etwas nicht haben, wo nicht der Regierungssprecher huldvoll Journalisten zu sich lädt und sagt, jetzt erzähle ich euch mal was, sondern wo er dreimal die Woche da quasi als Gast hinzitiert wird, um sich den Fragen so zu stellen, dass er ihnen auch nicht entrinnen kann, weil er gar nicht die Frage aufrufen kann. Das tut die Bundespressekonferenz. Er muss da mit seinen Kollegen zusammen Rede und Antwort stehen. Ich finde, das ist eine wunderbare Einrichtung. Ich sehe gar nicht, dass das Twittern dem in irgendeiner Weise was weggenommen haben sollte. Das bleibt hoffentlich noch sehr lange. Und da sitzt man dann, da hat man ja dann die 140 Zeichen auch sehr schnell hinter sich gelassen. Da muss man ja dann doch ausführlicher werden.
Ja, soweit Steffen Seibert, REC-Sprecher bei Twitter. Und eben schreibt Evelyn ZS über Twitter, sie findet, dass sich der REC-Sprecher überhaupt nicht dafür rechtfertigen muss, dass er Twitter nutzt, wie gerade beim Medienmagazin zu hören. Das war auch jetzt nicht als Rechtfertigung gedacht, um ehrlich zu sein, sondern ich wollte einfach einen Konflikt darstellen, der offenbar zumindest in der Regierungspressekonferenz deutlich wurde. Sie haben die Hintergrundinformation gehört und können nun selber entscheiden, ob sie es nutzen oder nicht. Was hätte heute noch ganz gut ins Medienmagazin gepasst, wenn es nicht gleich zu Ende wäre? Ich hätte Ihnen eine Doku des Schweizer Fernsehens ans Herz gelegt, Kachelmanns Fall, über den Prozess gegen Jörg Kachelmann und die Rolle der Medien darin. Das Beste ist, Sie sehen sich den Film am 6. April um 20.15 Uhr auf Dreisat an. 6. April, 20.15 Uhr, Dreisat. Und hören dann im nächsten Medienmagazin nächste Woche an dieser Stelle den Autor der Doku dazu. Dann hätte ich gern berichtet von einer Preview, einer Voraufführung des ZDF gestern Abend im Haus der Kultur und der Welt bei der der sogenannten Bodybits, analoge Körper in digitalen Zeiten. Das ist ein 80-minütiger Film gewesen, sehr unterhaltsam, über YouTube-Stars aus Deutschland. Sendedatum ist der 2. Mai, glaube ich. Im Medienmagazin davor reiche ich Ihnen die Details auch über YouTube nach. Und so ist es jede Sendung. Es passt immer mehr hinein eigentlich, als ich Sendezeit habe, wenn man die Musik weglassen würde. Was war es denn im Monat März? Daniel Fien und Herr Pehler haben wieder unter dem Medienrost gefegt.
Hallo Berlin, ich bin Herr Pehler.
Hallo Brandenburg, ich bin Daniel Fiene. Liebe Medienmagazin-Gemeinde, wir kümmern uns zunächst um die Beschwerden, die beim Deutschen Presserat eingetrudelt sind und ganz konkret jetzt erst einmal um eine WikiLeaks-Beschwerde.
Sie erinnern sich vielleicht noch an WikiLeaks, da haben wir ja schon seit einigen Wochen keine inhaltlichen Neuigkeiten gehört. Das ist die Whistleblower-Website rund um Julian Assange, zuletzt in den Schlagzeilen wegen der US-Botschaftsdepeschen.
Vor Monaten wurden ja große Enthüllungen versprochen. Nach ersten großen Geschichten blieb es dann aber ruhig.
Ende letzten Jahres hat dann die freie Journalistin Christiane Schulzki-Haduti aber eine Beschwerde beim Presserat eingelegt. Es ging um die Kooperation zwischen Spiegel und WikiLeaks und sie fordert auch den Zugriff auf das Depeschenmaterial, das aber in Deutschland beim Spiegel liegt.
Sie hat uns erklärt, warum sie genau Beschwerde eingelegt hat.
Weil ich denke, dass der Spiegel und die vier anderen Redaktionen das Material allein exklusiv haben und auch nach ihren exklusiven Veröffentlichungen nicht komplett veröffentlichen, die anderen Medien benachteiligt werden. Es ist ein besonderer Fall, denke ich mal, weil es diese Masse an Dokumente ist. Ich würde mich, glaube ich, nicht beschweren, wenn das ein kleineres Konvolut wäre und der Spiegel hätte ein, zweimal veröffentlicht und dann alles veröffentlicht. Sondern es ist wirklich die Masse und die Aussicht, dass die Auswertung noch monatelang dauern wird, wenn das bei diesem jetzigen Tempo weitergeht.
Jetzt hat der Beschwerdeausschuss die Beschwerde als unbegründet zurückgewiesen. Der Presserat macht in einer Mitteilung deutlich, dass der Spiegel nicht gegen den Pressekodex verstoßen hat, da das Angebot, Unterlagen exklusiv zu erhalten, von WikiLeaks kam.
Und in einer Mitteilung heißt es wörtlich, der Kodex kann einem Informanten, hier WikiLeaks, nicht vorschreiben, dass er sich mit seinem Material an mehrere Redaktionen wenden muss. Dass der Spiegel dieses Angebot, wie auch die anderen Zeitungen im Ausland, angenommen hat, kann man der Zeitschrift nicht vorwerfen. Zitat Ende.
Das wäre ja auch so, als würde man jemandem, der einem ein Geheimnis anvertrauen möchte, sagen, hey, das kannst du gerne machen, gern teile ich dein Geheimnis, aber nur, wenn du es allen anderen auch verrätst.
40 Jahre Sendung mit der Maus. Das Jubiläum haben große und kleine Mausfans im März richtig groß gefeiert. Ich weiß nicht, ob die Maus sich inzwischen schon Faltencreme rund um die Augen schmieren muss. Die 40 Jahre sieht man ihr aber wirklich nicht an.
Sie hat aber schon so manches erlebt. Gerhard Schröder, Helmut Kohl, Helmut Schmidt, den 11. September, die Berliner Mauer, die DDR. Die Maus ist eine Institution.
Neben Armin und Christoph gibt es seit 1999 ein drittes Gesicht bei der Maus, Ralf Kaspers. Wir haben mit ihm zum Jubiläum gesprochen und ihn gefragt, was macht für Sie gutes Kinderfernsehen aus?
Ich stehe auf dem Standpunkt, gutes Fernsehen, und das ist egal, ob es Kinderfernsehen ist oder Erwachsenenfernsehen, das Fernsehen, das mir gefällt, das ist zuerst mal, da bin ich ganz arrogant. Diese Unterscheidung zwischen Kinderfernsehen oder Nicht-Kinderfernsehen ist auch so ein bisschen obsolet, weil oft ist ja so, dass Kinder viel, viel lieber Fernsehen für Erwachsene gucken und umgekehrt. Ich weiß auch nicht wieso, aber die Maus gucken mindestens genauso viele Erwachsene wie Kinder.
Was ist denn für Sie dann gutes Kinderfernsehen?
Die Maus? Wissen macht A? Komisch, da bin ich...
Auch noch Formate, an denen Sie nicht beteiligt sind?
Das ist ja ein Zufall.
Liegt das an Ihnen?
Ja, das liegt an mir, natürlich. Also... Das ist so.
Aber es muss wahrscheinlich noch andere Gründe geben.
Naja, es ist bei der Maus und bei Wissen macht A wahrscheinlich da so noch ein bisschen mehr, weil ich da noch mehr so meinen Stempel aufdrücken kann. Das ist halt Fernsehen. Ich mache das so, wie ich es gerne selber gucken würde. Und ich habe da zufälligerweise jetzt gerade mal Glück, dass vielleicht auch noch viele andere Menschen einen ganz ähnlichen Geschmack haben und dass es deshalb ganz gut läuft. Aber in erster Linie muss gutes Fernsehen beim Zuschauer irgendwie so eine Seite zum Schwingen bringen. Es muss den Zuschauer irgendwie ansprechen. Der muss das Gefühl haben, dass ihn das interessiert und dass es ihm was bringt. Und dann sollte es noch unterhaltsam sein. Das wahrscheinlich in erster Linie auch, damit man sich nicht langweilt. Denn niemand hat Lust, sich langweilige Sachen anzusehen. Das sind so die zwei Hauptgründe, denke ich. Und wenn auch irgendwie was hängen bleibt dabei, das ist ja bei der Maus so und auch bei Wissen macht A, dann ist es ein Bonuspunkt, das ist auch gut. Und wenn es dann noch irgendwie einigermaßen gut aussieht und irgendwie so eine ganz klare ästhetische Linie hat beispielsweise, dann ist es noch ein Bonuspunkt. Und das sind jetzt schon vier Sachen, die ich gesagt habe. Und das ist für mich gutes Fernsehen.
Und was sagt die Maus zu gutem Kinderfernsehen? Sie klappert einfach mit den Augen.
Über die Medienkompetenz, die rund um den Reichstag herrscht, haben wir heute schon etwas im Medienmagazin erfahren, als es um die, ich sag mal, irritierende Twitter-Diskussion in der Bundespressekonferenz ging.
In die gleiche Schublade können wir diese März-Diskussion stecken. Es ging darum, ob das Parlaments-TV am Ende nicht gar illegal ist.
Medienkompetenz, ich höre dir trapsen. Im Parlaments-TV werden ja Bundestagssitzungen, aber manchmal auch Diskussionen gezeigt, eigentlich immer nur in geschlossenen Räumen. In Berlin ist das Parlaments-TV auch im digitalen Kabel zu sehen.
Jetzt ist aber aufgefallen, Moment mal, darf der Staat einen eigenen Fernsehsender anbieten? Die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Landesmedienanstalten hat sich das angeschaut und kommt zu dem Schluss, die derzeitige Rechtslage lässt das Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages nicht zu.
Heißt das also, so wie das Parlaments-TV aufgebaut und ausgestrahlt wird, sieht das nach Rundfunk aus und Rundfunk braucht eine Zulassung, die der Staat aber nicht erhalten kann, da der Programmanbieter ein, in diesem Moment, Verfassungsorgan ist. Zitat, der Bundestag handelt in einem rechtsfreien Raum.
Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass das Parlaments-TV im digitalen Berliner Kabelnetz ausgestrahlt wird?
Nun, die Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg hat hierfür grünes Licht gegeben. Nun wollen sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen und schauen, wie sie diese Widersprüche lösen können.
Aber ist das nicht das Parlaments-TV? Also nicht, dass die Abgeordneten auf die Idee kommen, sich am Ende ein eigenes Gesetz zu erfinden, welches den Sender erlaubt.
Es ist ja nicht das Verkehrteste, wenn sich Fernsehanbieter in einem Land zusammenschließen und eine gemeinsame Plattform betreiben wollen, um die eigenen Inhalte anzubieten.
Bestes Beispiel ist Hulu.com in den USA. In Deutschland scheint so eine Plattform nicht gewollt zu sein. Zumindest stellt sich aktuell das Bundeskartellamt gegen Pläne der großen Privatsender.
Ja, es gibt da so eine geplante Online-Videoplattform aus den Häusern Pro7Sat1 und RTL. Aber diese Pläne sind endgültig untersagt worden. Die Sendergruppen haben ja mit ihren aktuellen Stellungnahmen versucht, die wettbewerblichen Bedenken der Behörde auszuräumen. Aber das ist nicht gelungen.
Was sollen wir da nur zu sagen. In Großbritannien öffnet die BBC den eigenen iPlayer für alle anderen Radiosender des Landes, um die Digitalisierung voranzutreiben. Ja, und in Deutschland ist eine Senderkooperation, die sich einem Engagement Dritter nicht verschließt, überhaupt nicht gern gesehen.
Was national Sinn macht, muss global langfristig keinen Sinn ergeben.
Vielleicht wird aber im April eine Lösung für ein deutsches Hulu gefunden. Wir melden es Ihnen dann im nächsten Monatsrückblick.
Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine mediale Zeit.
Und hier kann ich Ihnen vermelden, kommt Admiral Tuff mit der Dancehall, die Nachrichten und der Podcast dann morgen, alles dann über Twitter mehr. Tschüss. Und denken Sie daran, vergessen Sie nicht, die Antennen zu erden.
Und hier endet wieder der offizielle Teil der Sendung, der allerdings hier im Podcast länger vom Wortanteil war als in der Live-Sendung. Das liegt daran, dass Sie bereits die Langfassung der Interviews gehört haben. Und jetzt noch eine kleine Ergänzung. Der Grimme-Preis wurde wieder verliehen und Anfang des Jahres im Interview mit der RBB-Intendantin Dagmar Reim rutschte es mir so heraus bei der Erwähnung der Dokumentation 20-mal Brandenburg, dass sie ja doch Grimme-Preis verdächtig sei. Nun gut, sie ist nicht mehr verdächtig, sondern sie ist tatsächlich ausgezeichnet worden.
Der Grimme-Preis 2011 für 20-mal Brandenburg geht an Johannes Unger für seine Idee und die Projektleitung und an Andreas Dresen für die künstlerische Leitung. Ja, jetzt Herr Unger, wie findet man in Brandenburg 20 Filmemacher?
Die findet man in der Region. Wir haben die besten Filmemacher in ganz Deutschland, glaube ich, in Berlin-Brandenburg. Und Andreas Dresen hat sie gerufen, die Redaktion hat sie gerufen, sie sind zusammengekommen und dann ist dieses bunte, vielfältige Gemälde des Landes Brandenburg entstanden. Und das war ein wunderbares Projekt, was getragen war von der Kreativität von Andreas und den Filmemachern, dem tollen Sender, Kurt Krömer, dem RBB. Wo ist Kurt? Hörst du zu?
Ja.
Der RBB. Ja, und es war Schönes dabei rausgekommen. Und
sehr Schönes sogar.
Ja. Ja. Sie haben es ganz gesehen, 5 Stunden.
Ja, ich war ganz brav und
Ehrenwort.
Ich habe Ehrenwort, ich habe mich da hier vorbereitet. Fragen Sie mal ab, was. Die Volksmusikanten, die haben mir am besten gefallen, dieses Schlagerduo, meine ich.
Und der Beerdigungsunternehmer am Ende?
Ja, der kam in diesen Ort, weil es da kein Beerdigungsunternehmen gab.
Er hat es wirklich gesehen.
Ich wollte noch eine Sache gerne anfügen. Wir kommen ja aus dem Osten, Brandenburg. Wir freuen uns, wenn wir auch mal hierher dürfen, in den Westen, nach Marl. Das ist total schön. Und
Das ist übrigens ein Mikrofon, keine Banane.
Okay, ich bemühe mich nicht reinzubeißen. Ich wollte nur sagen, wir sind einfach sehr froh. Deswegen heute Abend im Hotel Feierabendheim, auf den Zimmer 206 und 103 ab 4.30 Uhr Zimmerparty. Bitte an die Fenster klopfen, weil die Rezeption ist nur bis 22 Uhr besetzt. Wir hatten uns vorgenommen, die Minibar auszutrinken. Wir mussten uns leider sagen lassen, es gibt keine. Also bitte Getränke mitbringen. Ja, also bis nachher, wir sehen uns.
Ich komme vorbei. Bis später.
Soweit dieser kleine Ausschnitt als Nachtrag zur Grimme-Preisverleihung. Herzlichen Glückwunsch an die Macher. So, und jetzt etwas mehr als 15 Minuten sind es, um ganz genau zu sein, 18 Minuten und 48 Sekunden. Die bereits mehrfach erwähnte Regierungspressekonferenz vom 25.03.2011 zum Thema twitternder Regierungssprecher.
Ja, Lange, DAPD. Herr Dr. Stegmanns, muss ich mir jetzt in Zukunft einen Twitter-Account zulegen, um über relevante Termine der Kanzlerin informiert zu werden? Also ziemlich konkret auf die Ankündigung des Regierungssprechers, dass die Kanzlerin in die USA reist.
Also im Infogeschäft wissen Sie, viel hilft viel. Aber ich glaube nicht, dass wir bislang irgendwo geizig gewesen sind mit Informationen gegenüber Ihnen, dass jemand, der von Ihnen an eine Information herankommen wollte, am Ende überrascht wurde, dass wir irgendwelche anderen Kanäle bevorzugt bedient hätten. Aber als professioneller Kunde unseres Hauses gehen wir natürlich davon aus, dass Sie bei Twitter insofern auch eingeloggt sind, ja. Also jedenfalls sagen wir umgekehrt, wir fänden es nicht schlecht, wenn Sie Kunde bei uns wären.
Also ich muss das, also es gibt, diese Twitter-Nachrichten haben ja auch Nachrichtenwert. Die sind ja auch durchaus schon in Mitteilungen aufgegangen. Twitter ist nicht sicher. Also ich habe vorhin geguckt, schnell im Internet, bevor ich hier reingegangen bin. Also es gibt zahlreiche Beispiele für Fälschungen von Schauspielern wie Martina Gedig bis hin zum Dalai Lama. Wenn ich das jetzt lese, kann ich davon ausgehen, dass das, was dort getwittert wird, wirklich sicher ist. Also verstehen Sie, das kann ja auch durchaus Folgen haben. Und wenn mir gestattet ist, ich darf vielleicht noch einen Satz des Innenministers Thomas de Maizière, ehemaligen Innenministers, zitieren, der schreibt, der in einem Interview sagte, wer mit Twitter seine stündlichen Bewegungen der Öffentlichkeit mitteilt, kann ich erwarten, dass der Staat ihn vor der Erstellung von privaten Bewegungsprofilen schützt. Also ist auch die Frage der Sicherheit. Ist die Sicherheit in diesem Fall gewährleistet?
Also das, was technisch möglich ist, haben wir gewährleistet. Wir wissen um die Risiken des Internets. Sollte irgendjemand Zweifel haben, ob eine Twitter-Nachricht des Regierungssprechers echt ist, dann empfehle ich einen kurzen Anruf beim CVD. Grundsätzlich ist unsere Erfahrung, dass dieser Twitter-Dienst sehr gerne angenommen wird. Und da wir nicht nur ein Presseamt, sondern auch ein Informationsamt der Bundesregierung sind für alle Menschen in Deutschland, hielten wir es für richtig, diesen Weg zu wählen.
Weitere Fragen dazu? Ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber Herr Bonker, Sie.
Bitte. Herr Dr. Stegmanns, ich wüsste gern, wann die Mitteilung über den Besuch der Bundeskanzlerin offiziell vom Bundespresseamt mitgeteilt worden ist.
Ich müsste das nachschauen, aber da einer meiner CVDs mir jetzt zuschaut, bete ich herzlich um eine SMS. Ich bin mir auch nicht sicher, ob dieser Weg hundertprozentig sicher ist, aber ich habe Vertrauen darin, dass ich dann anschließend Datum und Uhrzeit per SMS schnellstmöglich
liefere. Die Frage ist, kann es sein, dass außer über Twitter über diese USA-Reise im Juni nirgendwo berichtet wurde? Und das ist ja eine andere Qualität. Wenn sozusagen, wenn Sie ergänzend sagen, wenn sich Herr Seibert, weil er Zeit lang hat, wenn er da twittern will, das ist ja alles gut und schön. Aber die Frage ist, ob dann sozusagen der Rest Ihres Amtes Ich meine, das geht ja bis hin dazu, wozu braucht man dann noch CVDs, wenn Herr Seibert die Termine twittert.
Sie wollen doch in Wahrheit wissen, Herr Wonka, ob es eine Benachteiligung ist, dass eine Information möglicherweise statt über den CVD-Verteiler bei Twitter herausgegangen ist.
Ich will wissen, ob es Termine nur über Twitter gibt bei Ihnen oder ob das ein ergänzendes Angebot ist.
Das ist ein ergänzendes Angebot und die Information an sich war auch auf Anfrage im Bundespresseamt schon vorher erhältlich. Aber wir haben dann, weil es eine tagesaktuelle Berichterstattung gab, auch noch diesen Weg gewählt.
Wenn ich korrigieren darf, das stimmt nicht. Also nach meiner Erfahrung, weil es wurde dementiert. Es gab eine Meldung irgendwann mal. Und da hat das Bundespresseamt durch Herrn Seibert erklärt, es gibt noch keine Vereinbarung über den Besuch. Und der nächste Infoschritt war das Twittern von Herrn Seibert und danach gab es nichts mehr. Deswegen meine Frage, ist Twitter ein offizielles Mitteilungsorgan des Regierungssprechers, der Kanzlerin, der Bundesregierung oder eine Ergänzung?
Herr Wonka, zum Zeitpunkt dieses irgendwann mal, an das ich mich auch noch erinnere, gab es auch noch keinen Informationsstand, der mitteilenswert gewesen wäre. Zum Zeitpunkt der Twitter-Nachricht von Steffen Seibert war die Information belastbar, die Entscheidung gefallen. Zu diesem Zeitpunkt war die Information auch auf Anfrage bei uns abrufbar. Insofern erkenne ich da keinen Widerspruch. Ich habe eben schon mal gesagt, was den Informationswert der Twitter-Nachrichten angeht, wer immer Zweifel hat, dass da irgendetwas nicht stimmt, kann sich in Minutenschnelle rückversichern. Und dementsprechend wüsste ich jetzt kein Problem oder keinen Widerspruch, den wir da an irgendeiner Stelle auflösen müssten.
Herr Blank, bitte.
Ja, weil ich dazu meine Einschätzung in eine Frage kleiden möchte, die in die gleiche Richtung von Herrn Wonka geht. Es ist schon eine wichtige Unterscheidung und da bitte ich Sie, wurde das geprüft im Bundespresseamt, ob man offizielle Mitteilungen und offizielle Einschätzungen und Mitteilungen über Termine über den Internetnachrichtendienst Twitter verteilt oder zeitgleich über die bisherigen Wege per Mail oder per Fax. Für uns per Mail, weil das einfach für die Agenturen, dahin geht sicher auch die Frage der Kollegen, schon eine wesentliche Rolle spielt, ob man nun täglich 24 Stunden als Korrespondent sozusagen den Twitter-Nachrichtendienst verfolgen sollte, was unbenommen sicher so ist, da haben Sie wahrscheinlich recht, aber dennoch ist das die Informationspflicht des Bundespresseamts sozusagen darüber dann gewährleistet oder überlegt man sich da nicht eventuell doch die Parallelität auch in Zukunft sicherzustellen?
Was die Parallelität angeht, wir bemühen uns grundsätzlich immer, den Kreis, von dem wir glauben, dass er unserer Erfahrung nach oder auf Anfrage oder Gepflogenheiten nach bedient werden muss von uns, dass wir diesen Kreis selbstverständlich mit Informationen bedienen. Wir denken aber auch, dass es ein gewisses Spannungsverhältnis gibt zwischen einem Informationsangebot und einer Informationslieferung. Sie werden es umgekehrt von uns auch kennen, dass wir manchmal Ihnen gegenüber Informationen auf Anfrage herausgeben, telefonisch beispielsweise, den großen Verteiler, aber erst, wenn wir das Informationsangebot auch umfassender zusammengepackt haben, also beispielsweise nicht nur Tage, sondern auch Uhrzeiten und Orte nennen können, dann anschließend auf dem großen Verteiler beliefern. Und ich denke, dieses Spannungsverhältnis kann eine Medienlandschaft auch ertragen. Es ist jetzt ja auch nicht so, dass wenn eine Agentur bei mir anruft und etwas erfragt, ich anschließend von mir aus hingehen müsste und alle anderen Nachrichtenagenturen auch anrufe mit der Begründung, aus Gründen der Chancengleichheit müsst ihr über die Informationen, die der Kollege XY gerade abgefragt hat, natürlich auch informiert sein. Ich glaube, das würde Ihnen auch nicht umgekehrt gefallen. Und ich finde, dass wir deshalb gut beraten sind, dass diejenigen, die sich interessieren für Twitter, Twitter abonnieren, dass diejenigen, die glauben, dass es für eine solide Information ausreicht, auf die E-Mail-Verteiler des Bundespresseamtes zuzugreifen, selbstverständlich auch nur dort angemeldet sein können. Und dass diejenigen, die es vorziehen, über die Informationen, die wir aktiv von uns aus versenden, noch minutiös auf dem Laufenden zu sein, ihrer Praxis weiter frönen, uns auf dem Telefon zu fragen, ob es etwas Neues gibt. Wir werden dafür bezahlt, wir machen das gerne.
Herr Blechschmidt, bitte.
Herr Steckmanns, als älterer Mensch, der diese neumodischen Kommunikationsformen, der mit diesen neumodischen Kommunikationsformen nicht so vertraut ist, habe ich eine grundsätzliche Frage. Hat es irgendwann mal von Seiten des Bundespresseamtes einen Hinweis darauf gegeben, dass nun auch über Twitter wichtige Informationen verbreitet werden und man sich möglicherweise eben dann auch als Kunde oder Follower oder ich weiß nicht, was wie das da heißt, sich anmelden müsste?
Meinem Kenntnisstand nach ja, ich reiche aber gerne nach, ob Sie auf dem Verteiler drauf waren. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir es allein schon aus Eigeninteresse gemacht haben.
Herr Lange, bitte.
Ja, doch noch ein Versuch, Herr Dr. Stegmanns. Halten Sie es konkret für diesen Termin wirklich für angemessen, auch vor dem Hintergrund, dass Präsident Obama wenige Tage vorher zwar seinen ersten offiziellen Staatsbesuch in Europa absolviert, aber nicht nach Deutschland kommt, dies mit zwei auch noch verkürzten Sätzen per Twitter der Öffentlichkeit mitzuteilen? Diesen Termin.
Ich erkenne jedenfalls kein Problem darin.
Frau Wagemann?
Herr Stegmanns, in dieser Woche hat sich Herr Seibert auf Twitter ja so einen kleinen, ich nenne es mal einfach so einen kleinen Schlagabtausch mit Volker Beck auch geliefert. Ist denn geplant, dass der Regierungssprecher künftig immer mal auch reagieren wird? Das kann ja jeder twittern. Also es kann ja auch, wenn Sie sagten, ich habe Sie so verstanden, dass Sie auch Bürger erreichen wollen über Twitter, nicht nur uns Journalisten. Also wird das wirklich ein richtiges Kommunikationsmittel des Regierungssprechers werden, um die Regierungspolitik in die Bevölkerung zu kommunizieren?
Also erstens sage ich ganz frei, dass ich Sie nicht nur als Journalisten, sondern auch als Bürger erreichen möchte. Zweitens glaube ich, dass wir dort die Ausnahme erlebt haben, die Regel bestätigt. Das kann auch immer wieder vorkommen. Es hängt von der Situation ab. Ich darf Ihnen umgekehrt sagen, dass wir nach diesen Gelegenheiten jetzt nicht ausdrücklich suchen. Aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, dass über einen solchen schnellen Informationsaustausch auch an einen recht großen Kundenkreis, Interessiertenkreis, Informationen weitergereicht werden können, dann werden wir das weiter tun. Es ist eine Informationsgesellschaft, in der wir leben. Wir wissen um die Herausforderungen, dass verschiedene Generationen verschiedenartig mit Technik und mit Informationswegen umgehen. Wir halten uns auch im Bundespresseamt regelmäßig seit Jahren auf dem Laufenden, was das Nutzerverhalten von elektronischen Medien und speziell dem Internet über die Jahre hinweg angeht, wie sich das entwickelt, was es für Zuneigungen, Abneigungen gibt, wo auch technische Schwierigkeiten, Verbraucherschwierigkeiten liegen. Ich glaube aber, dass in Zeiten, wo insbesondere auch jüngere Menschen sich weniger für Politik interessieren, wir gut beraten sind, neue, unkonventionelle Wege zu beschreiten.
Frau Adler.
Herr Stegmanns, wird es eine neue Gepflogenheit, dass man Reisepläne Land für Land abfragt, telefonisch im Bundespresseamt? Oder wie kommt man zu der Möglichkeit zu erfahren, wann die Kanzlerin beabsichtigt, wohin zu reisen?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wann immer ein Korrespondent ein politisches Feld bearbeitet, ich regelmäßig angerufen werde und gefragt werde, was denn da demnächst ansteht. Wann immer irgendjemand etwas gehört hat, er oder sie dann bei mir anruft und das verifiziert oder darum bittet, wenn sich da was weiteres ergibt, könnten Sie mir dann kurz Bescheid geben. Das ist mein Tagesgeschäft. Ich würde das nicht als neue Entwicklung betrachten, sondern ich glaube, das ist die Grundlage unserer Arbeit. Ihrer wie meiner.
Wieder was gelernt. Danke.
Herr Leifert.
Herr Stegmanns, nehme ich das richtig wahr, dass Sie dafür werben, dass wir Kunden oder Abonnenten von Twitter werden, weil Sie ganz bewusst zwischen Informationsangebot und Informationslieferung unterscheiden, heißt, Sie wollen einen Mehrwert für diesen Dienst zurückbehalten? Nur dann lohnt es sich ja, Abonnent zu werden.
Nein, da hätten Sie mich ausdrücklich falsch verstanden, Herr Leifert. Ich habe gesagt, wenn Sie das Gefühl haben, dass möglicherweise hin und wieder über Twitter irgendetwas verbreitet wird, was Sie noch nicht oder nicht wussten, dann glaube ich, dass Sie ein Eigeninteresse haben. Nicht also meinem Interesse folgen, sondern ein Eigeninteresse haben, dass Sie diesen zusätzlichen Informationskanal sich erschließen. Die Entscheidung, ob Sie das tun oder nicht, liegt ausschließlich bei Ihnen. Und ich habe ja ausdrücklich kenntlich gemacht, dass Sie dort nahezu keine Information, wenn ich ausschließen, dass dort irgendwann mal ein Adjektiv läuft, was wir an der einen oder anderen Stelle so nicht gebraucht haben, aber dass Sie dort praktisch keine Information erhalten, die Sie nicht auch auf anderem Wege erhalten könnten. Aber umgekehrt glaube ich, dass es auch Informationen gibt, die nicht ausschließlich zuerst über Medienverteiler, sondern auch in der Direktkommunikation zur Verfügung gestellt werden dürften.
Herr Heller, bitte.
Abweichend von der normalen Praxis kann ich Sie einfach darum bitten, vielleicht nochmal in Ihrem Amt die verschiedenen Aspekte prüfen zu lassen, die damit einhergehen. Denn das sind, wenn man diese Kommunikationswege geht, und da schließe ich mich sicherlich den anderen Agenturkollegen an, dann greift das tief in die Arbeitsabläufe, in unsere Arbeitsabläufe ein. Und wenn es da ein Sicherheitsproblem gibt, dann hilft der Hinweis, wenn Sie Zweifel haben, können Sie ja anrufen, uns als Agentur nicht weiter. Weil wenn das eine autorisierte Verbreitungsquelle des Bundespresseamtes ist, dann werden wir zuschlagen und dann werden wir im Zweifelsfall auch mit einer falschen Meldung zuschlagen. Und das kann irgendwie nicht im Interesse Ihres Ministeriums sein. Und da berufe ich mich ausdrücklich auch auf das, was der Kollege da zu Sicherheitsfragen gesagt hat. Also ich denke mir, man sollte da sicherlich noch mal die verschiedenen Aspekte nachuntersuchen.
Ja, Sie wissen aber auch, dass nicht mal ausgeschlossen werden kann, dass auch Internetseiten gehackt werden, obwohl dort unsererseits auch sehr viel Aufwand getrieben wird, um auch das sicherzustellen. Das stimmt. Also ich nehme die Anregung auch sehr gerne mit. Was die Zuverlässigkeit der Technik angeht, kann ich von hier aus jetzt keine abschließende Bewertung vornehmen. Was die Zuverlässigkeit der Informationen angeht, habe ich einen einfachen Weg aufgezeigt, wie man da auf der sicheren Seite sein kann. Und ich glaube, dass auch in einem sehr schnellen Nachrichtengeschäft die 2 Minuten für ein Telefonat allemal noch drin sind.
Frau Wagemann. Herr Stegmanns, ich hatte die Ankündigung, dass Herr Seibert twittert, verpasst. Könnten Sie mir noch mal sagen, seit wann er das macht? Und macht nur er das oder twittern Sie auch?
Es sind ein paar Wochen. Ich habe jetzt das genaue Startdatum nicht da. Ich hatte ja eben gefragt, ob ich aus dem... Müsste vorliegen? Die Kollegen sind dran, gut. Dass ich das noch mal nachschaue. Es sind Pi mal Daumen ein paar Wochen. Und ich mache es nicht. Wir sind an der Stelle der Linie erlegen, dass es vernünftig ist, dass es ein authentischer Absender ist. Und dann finde ich es auch konsequent, dass das der Regierungssprecher macht und nicht der Stellvertreter.
Ja, Herr Bunker.
Offen ist ja noch die Frage, ob die Sicherheitsanforderungen überprüft wurden. Hat Herr Seibert das gemacht, weil er ein junger, taffer Typ sein will? Hat das Innenministerium da sozusagen, wurde das durch diesen ganzen BND, BKA und sonstigen Apparat durchgerattert und dann am Ende stand, das können wir machen, da können wir auch Regierungskanzlertermine rausgeben, das ist eine sichere, seriöse Quelle, oder ist das einfach nur mal so aus Lust und Laune?
Herr Wonka, die technischen Abläufe, soweit wir die Informationen von unseren Geräten aus einspeisen, sind soweit sicher, dass wir sicher gehen können, dass nicht irgendwie umgekehrt, während wir Informationen einspeisen, fremde Daten in unser Netz gelangen. Das ist die Sicherheitstechnik, die sich in unserem Zuständigkeitsbereich befindet. Dann haben wir die Sicherheitstechnik, über die dann die Informationen auf die Nutzermasten kommen. Diese Sicherheitstechnik befindet sich per Definition nämlich in unserem Zugriffsbereich. Da auch Staatsoberhäupter anderer Staaten diese Technik nutzen, glaube ich, ist es ein eingeführtes politisches Medium. da wir die Einführung dieses Mediums für uns vorbereitet haben und wir in dieser Vorbereitungsphase nicht auf eine offenkundige Anzahl von Missbrauchsfällen mit unabsehbaren Folgen gestoßen sind, glaube ich, dass man ein solches kommunikatives Medium auf jeden Fall nutzen kann.
Radio 1, nur für Erwachsene.